Deutschlandfunk. Hintergrund.
Von Püppchen, Piraten und Affenkindern. Prägt Spielzeug die Geschlechter? Eine Sendung von Monika Dittrich.
Das ist die Welt von Sophia die Erste mit der Sophia-Spielpuppe.
Kampf um den Königsschatz in der Ritterwelt von Playmobil.
Mädchen sind rosa und lieb und süß und Jungs sind blau und stark und wild.
Coole Roboter zum Zusammenbauen und Programmieren.
Neun Filielfen sind mit magischen Kristallen und wunderschönen Blumen und Blättern verziert.
Da ist ja dieser pinke Albtraum Lilifee.
Auch wir haben ja in der Jugend Cowboy-Indianer gespielt, da wurde ja auch immer geschossen.
Es ist völlig absurd zu glauben, dass durch Spielzeugangebote diese Verhaltensunterschiede hervorgerufen werden können.
Für Spielwaren geben die Deutschen eine Menge Geld aus. Schon seit einigen Jahren sind es mehr als 3 Milliarden Euro pro Jahr. Seit 2009 verzeichnet die Spielwarenbranche in Deutschland kontinuierlich steigende Umsätze. Ständig kommen Neuheiten auf den Markt. Und viele dieser Spielsachen entsprechen einer Entwicklung, die seit einigen Jahren zu beobachten ist, dass es nämlich immer mehr Spielzeug gibt, das sich eindeutig entweder an Mädchen oder an Jungen richtet.
Ja, dem kann ich zustimmen. Das ist durchaus so.
Ulrich Brobeil ist Geschäftsführer beim Deutschen Verband der Spielwarenindustrie.
Die geschlechtstypische Auswahl von Spielzeugen, und ich denke, darauf wollen Sie hinaus, ist einfach Teil der kindlichen Entwicklung. Die Spielwarenhersteller reagieren dann entsprechend drauf. Wenn eine Nachfrage da ist, ja, nach Farben und auch nach geschlechtsspezifischem Spielzeug, dann wird die Nachfrage natürlich auch entsprechend bedient mit dem entsprechenden Spielzeug.
Nun darf man vermuten, dass die Hersteller diese Nachfrage auch aus eigenem Interesse verstärkt haben. Denn es lässt sich einfach mehr verkaufen, wenn Produkte gezielt für Mädchen oder Jungen vermarktet werden. Der Fachbegriff dafür ist Gender Marketing.
Weil das natürlich ein Marketing-Coup ist, der erst in den letzten 15 Jahren entdeckt worden ist.
Stevie Schmiedel ist Chefin von Pink Stinks, einer Protestorganisation, die gegen Sexismus und Geschlechterklischees in Werbung, Medien und Gesellschaft kämpft.
Ein Gender-Marketing, das Eltern anbietet, doch gleich einfach alles doppelt zu kaufen. Das blaue Fahrrad für den Jungen mit dem Piraten drauf und das rosane für das Mädchen, dann kann auch nicht untereinander vererbt werden und alles wird doppelt konsumiert, das passt hervorragend zusammen.
Auch in der Erwachsenenwelt gibt es viele Produkte speziell für Frauen und für Männer, vom Nassrasierer bis zum Kugelschreiber. Und man kann darüber streiten, was davon sinnvoll oder notwendig ist. Doch wohl nirgendwo ist die geschlechtsspezifische Vermarktung so erfolgreich wie bei Kinderprodukten. Da werden Vorlesebücher für kleine, starke Jungs angeboten oder mit starken Mädchengeschichten. Das Rutschauto eines bekannten Herstellers gibt es mittlerweile auch in Pink. Selbst einen Globus kann man speziell für Mädchen kaufen. Kontinente und Ozeane leuchten in Rosatönen. Die Spielwarenabteilung im Kaufhof in der Kölner Innenstadt. 10.000 Produkte auf mehr als 1.000 Quadratmetern. Stofftiere, Puppen, Eisenbahnen, Gesellschaftsspiele. Sehr vieles davon ist nicht nach Geschlechtern sortiert. Und doch zeigt sich auch hier, was in vielen großen Spielwarengeschäften längst üblich ist.
Ja, es gibt eine mädchenaffine Abteilung und es gibt auch eine jungsaffine Abteilung, ganz klar.
Jürgen Wirz leitet die Spielwarenabteilung im Kaufhof. Er steht jetzt in der mädchenaffinen Abteilung, wie er es nennt, vor einem Regal mit Puppen, die auf Knopfdruck singen. Außerdem Stifte, Malbücher, Nagellack. Das meiste ist rosa oder violett. Vieles glitzert.
Ja gut, Mädchen glitzern gerne. Ob das Schminke ist, die gerne glitzert, ob das Glitterstifte sind, wo sie gerne mit malen, oder ob das ein Glittermäppchen ist, wo sie gerne mit zur Schule gehen. Glitzer ist im Moment mal wieder in.
In sind bei vielen Mädchen zum Beispiel Puppen und Spielsachen, die zum Disney-Film Frozen gehören. Im Mittelpunkt steht die Eiskönigin Elsa, eine gärtenschlanke Figur mit hellblondem Haar und großem Augenaufschlag. Werden die Mädchen etwas älter, interessieren sie sich häufig für die Marke Topmodel.
Die entwerfen dort ja auch ihre eigene Mode, ne, scrabbeln so ein bisschen drin rum. Also es ist auch ein sehr abwechslungsreiches Geschäft.
Am anderen Ende der Abteilung finden Kaufhofkunden das, was man als typisches Jungenspielzeug bezeichnen kann. Autos in allen möglichen Formen und Größen, Experimentierkästen, Ritterburgen, Spielsets zu den Themen Feuerwehr, Polizei, Piraten.
Ja gut, jetzt sind wir natürlich bei der heißesten Lizenz, ne? Star Wars. Das ist natürlich im Moment bei den Jungs das absolute heißeste Thema. Wobei man sagen muss, auch ein Haufen Mädchen lieben Star Wars.
Die Raumschiffe und Figuren werden von Lego als Bausets angeboten. Überhaupt Lego. Das dänische Unternehmen ist der größte Spielzeughersteller der Welt und auch in Deutschland unangefochtener Marktführer. Lego habe in den vergangenen Jahren viel investiert, um sein Sortiment für Jungen und Mädchen zu separieren, kritisiert Stevie Schmiedel von Pink Stinks.
Wenn Sie an Lego denken aus den 80er Jahren, die geworben haben damals mit dem Slogan Whatever it is beautiful, mit einem Mädchen in Latzhose, die bunten Lego-Steine zeigt. Heute gibt es Lego Friends und Lego für Jungs.
Eine Unternehmenssprecherin von Lego erklärt, die Bausteine seien erst einmal grundsätzlich genderneutral. Mädchen und Jungen hätten aber unterschiedliche Spielbedürfnisse. Deshalb gibt es zum Beispiel eine Produktserie wie Lego Ninjago, die sich wohl eher an Jungen richtet. Eine asiatisch inspirierte Spielwelt mit ein paar Superhelden, die gegen das Böse kämpfen. Lego Friends hingegen ist eine Linie, die das Unternehmen 2012 auf den Markt brachte, um vor allem Mädchen anzusprechen. Die zusammengebauten Szenen spielen in der fiktiven Stadt Heart Lake City. Hauptfiguren sind Mädchen, die etwa einen Tag im Hotel verbringen, auf der Skipiste oder auf einem Luxuskatamaran. Über solche und ähnliche Spielwelten kann Uta Brandes sich empören. Sie hat viele Jahre an der Technischen Hochschule in Köln gelehrt, als Professorin für Gender und Design.
Das Schlimme ist, dass die Mädchenrollen da drin passiv sind, nur auf Schönheit, auf sinnlose Tätigkeiten. Also bestenfalls gehen die Mädchen in diesen Spielen dann mit ihrer Katze zum Tierarzt oder irgendwas. Also eigentlich sind die nie erwerbstätig. Sie müssen immer gerettet werden als Prinzessin aus irgendeiner misslichen Lage, wo sie sich gar nicht befreien können.
Uta Brandes untersucht als Genderforscherin den Zusammenhang von Gestaltung und Geschlecht. Typisches Mädchenspielzeug vermittle oft die Botschaft, es komme vor allem auf Schönheit und Hilfsbereitschaft an, so Brandes, während den Jungen signalisiert werde, sie müssten Helden, Retter und Kämpfer spielen. Das sei eine gefährliche Zurichtung auf Rollen.
Weil es Rollen festlegt, die mit Hierarchie und mit Wertigkeit zu tun haben. Das heißt, wir können schon feststellen, dass alles das, was wir als typisch weibliche Rollen immer noch in dieser Gesellschaft zumindest uns so vorstellen, das sind immer welche, die mit Dienen, mit Helfen, mit Heilen, mit Pflegen und so weiter zu tun haben. Und die anderen, das sind die Tatkräftigen, die dann irgendwie was in Schwung bringen. Jetzt könnte man sagen, ja und, ist doch egal, aber sie sind gesellschaftlich und zwar sowohl finanziell als auch im Ansehen unterschiedlich bewertet.
Diese Fokussierung aufs Äußere, und es zeigen zahlreiche Studien, ist schwierig für Mädchen, die so stark darauf achten, nett zu sein, hübsch zu sein, lieb zu sein, dass sie eben dann es schwieriger haben, auch mit der Faust auf den Tisch zu hauen, ihr Gehalt einzufordern, sexuellen Belästigungen entgegenzutreten.
Stevie Schmiedel findet die nach Geschlechtern getrennten Spielwelten auch für Jungen problematisch.
Wenn ein Junge heute mit Rosa spielt, einen kleinen rosa Pudel mit in den Kindergarten bringt, dann wird er schnell vom halben Kindergarten gemobbt, weil die Vorstellung da ist, dann bist du kein richtiger Junge. Es ist ganz, ganz wichtig, diese toxischen Männlichkeitsbilder aufzubrechen, damit eben Jungs wild und stark sein dürfen, aber eben auch zart und niedlich.
Es ist eine Forderung, die überraschend klingt. In einer Gesellschaft, in der klassische Rollenmuster aufweichen, Frauen sich immer mehr Gleichberechtigung erkämpfen, Väter Elternzeit nehmen können, ein drittes Geschlecht anerkannt wird und die Ehe für alle möglich geworden ist. Doch manche Soziologen sehen gerade hier einen Zusammenhang und sprechen vom Regendering. Gerade weil klassische Rollenmuster hinterfragt werden und sich die Gesellschaft so rasant verändert, gibt es als Gegenbewegung eine Sehnsucht nach eindeutigen Geschlechterverhältnissen. Auch Stevie Schmiedel von Pink Stinks hält diese Erklärung für plausibel und erinnert daran, dass der Feminismus erst in den 70er Jahren wirklich stark wurde.
Und seitdem ist so viel passiert, dass es verständlich ist, dass uns eine große Nostalgie begleitet zu einer Rückkehr nach klaren Grenzen. Mädchen sind rosa und lieb und süß und Jungs sind blau und stark und wild.
Viele Genderforscherinnen legen allerdings eine Annahme zugrunde, die höchst umstritten ist. Sie gehen davon aus, dass das Geschlecht vor allem eine gesellschaftliche Konstruktion ist. Geschlechtsspezifische Neigungen, Interessen und Verhaltensweisen seien vor allem anerzogen. Die biologischen Faktoren, also Hormone, Gene und auch die Evolution, halten sie für weniger ausschlaggebend. Die Geschlechtsrolle sei zu 90% ein Ergebnis von Kultur und Erziehung, sagt Uta Brandes. Und auf die Frage, wie viel Geschlecht neugeborene Kinder denn mit auf die Welt bringen, antwortet sie:
Ich denke, potenziell kommen sie als weiße Fläche auf die Welt, ein schreiendes Bündel von Bedürfnissen.
Eine Aussage, der viele Biologen, Neurowissenschaftler und Psychologen vehement widersprechen. Den Genderforschern werfen sie mitunter vor, empirische Daten zu ignorieren.
Und einige sind auch ideologisch, nämlich solche, die denken, jegliche Art von Geschlechterunterschiede wäre kulturell induziert.
Harald Euler ist Evolutionspsychologe. Als Professor an der Universität Kassel hat er sich jahrzehntelang mit der Frage beschäftigt, welche Ursachen es hat, dass Mädchen und Jungen sich unterschiedlich verhalten und auch andere Interessen haben.
Nicht alle Jungen haben eine Präferenz für technisches Spielzeug und nicht alle Mädchen wollen gerne Puppen haben. Aber bei dem einen Geschlecht ist das eine häufiger und bei dem anderen ist das andere.
Und diese statistische Verteilung sei nicht nur eine Folge von Erziehung, Kultur und Gesellschaft. Im Gegenteil.
Erstaunlicherweise gibt es einige Verhaltensmerkmale, die tauchen schon in den ersten Lebenstagen und den ersten Lebenswochen auf. Das ist beispielsweise, dass kleine Mädchen mehr Interesse an Gesichtern zeigen, an Menschen zeigen, kleine Jungen dafür eher mehr Interesse für mechanische Sachen haben, beispielsweise für ein Mobile, was über ihrem Bettchen hängt.
Die Untersuchung, die Harald Euler hier anspricht, hat der britische Psychologe Simon Baron-Cohen von der Universität Cambridge veröffentlicht. Unter Genderforschern sind seine Ergebnisse umstritten und wie so oft werden Studien der jeweiligen Gegenseite angezweifelt. Allerdings gibt es inzwischen viele empirische Belege für die These, dass geschlechtstypische Spielzeugvorlieben nicht anerzogen sind. Harald Euler:
Die Spielzeugpräferenzen sind genau etwas, was schon relativ früh biologisch vorgeformt auftaucht.
Diese Position vertritt auch die Münchner Psychologieprofessorin Doris Bischof-Köhler. Sie ist über 80 Jahre alt und gibt derzeit keine Radiointerviews. Doch den Forschungsstand kann man in ihrem Buch nachlesen. Es hat den Titel »Von Natur aus anders – Die Psychologie der Geschlechtsunterschiede«, wurde mehrfach aktualisiert und gilt als ein Standardwerk zum Thema. Die Autorin beschreibt darin eine Fülle eigener Forschungserkenntnisse oder zitiert Untersuchungen von Kollegen. Ein Beispiel:
Jungen betätigen sich schon als Einjährige lieber grobmotorisch, benutzen Spielsachen auch einmal zum Herumwerfen oder dazu, andere zu verhauen. Sie bekunden eine ausgeprägte Vorliebe für Transportmittel sowie für Nicht-Spielsachen, wie etwa Türklinken, Steckdosen und Videogeräte, die sie hingebungsvoll manipulieren. Mädchen dagegen spielen lieber mit Plüschtieren und Puppen sowie Puppengeschirr und zeigen mehr feinmotorisches Geschick. Die männliche Vorliebe für Transportmittel mit vier Rädern und die weibliche Attrahiertheit durch Puppen und Plüschtiere zeigt sich übrigens auch bei Rhesusaffen, bei denen eine entsprechende Sozialisation sicher auszuschließen ist.
Affenkinder haben also auch geschlechtsspezifische Spielzeugvorlieben. Dieses Studienergebnis der beiden Wissenschaftlerinnen Gary-Ann Alexander und Melissa Heinz aus dem Jahr 2002 zeigt vielleicht besonders überzeugend, dass manches Geschlechterklischee eine biologische Ursache haben muss. Die Untersuchung mit den Affen wurde zwischenzeitlich von anderen Wissenschaftlern bestätigt. In weiteren Experimenten, die Doris Bischof-Köhler zitiert, zeigten sich kleine Mädchen im Mittel fürsorglicher. Sie interessierten sich eher für Pflegespiele wie Vater, Mutter, Kind oder bemutterten ihre Puppen. Die Mehrheit der Jungen dagegen war eher konkurrenzorientiert und risikobereiter. Sie liebten Raufereien, Wettkämpfe und Tobespiele.
Wenn man nicht will, dass kleine Jungs mit Pistolen spielen, dann soll man ihnen keine Pistolen geben. Aber die Jungs basteln sich dann Pistolen oder die machen mit Stöcken rum.
Diese Neigungen seien in den Kindern tief verwurzelt, ist der Psychologe Harald Euler überzeugt. Anthropologen hätten geschlechtstypisches Verhalten bei Kindern in vielen unterschiedlichen Kulturen beobachtet und dokumentiert. Zudem sei es doch frappierend, dass Jungen für ihr wildes und zum Teil aggressives Spiel in unseren Kulturen ständig getadelt würden und sich dennoch so verhielten. Bestätigt sehen sich Psychologen wie Harald Euler oder Doris Bischof-Köhler auch durch die Erfahrungen, die in den repressionsfreien Kinderläden der 60er Jahre oder in den Kibbuzim in Israel gemacht wurden. In diesen Einrichtungen wurde eine möglichst geschlechtsneutrale Erziehung praktiziert. Trotzdem zeigten die Kinder geschlechtstypisches Verhalten. Insbesondere die Jungen waren sogar aggressiver als diejenigen in konventionellen Kindergärten. Harald Euler erkennt hier die Wirkung der Evolution.
Das Überleben von unseren fernen Vorfahren, die in kleinen Gruppen gelegt haben, von 2, 3, 4, 5 Dutzend Leuten, hing entscheidend davon ab, wie viel junge, kampfeswillige, mutwillige Männer es in der Gruppe gab. Also kämpfen zu können, bereit sein zu kämpfen, war immer etwas, was in der Vergangenheit für die Gruppe gut war, und für die Einzelmitglieder hat es sich ausgezahlt in Reproduktionschancen.
Gene und Evolution sind das eine. Doch natürlich spielten auch Prägung und Sozialisation eine wichtige Rolle in der Entwicklung des Menschen, sagt Harald Euler. Die Biologie gebe nur ein grobes Schema vor.
Man kann auch von der Natur, von dem, was da vorgegeben ist, leicht abweichen, besonders wenn es für die Gesellschaft von Nutzen ist. Wir brauchen nicht mehr diese Macho-Männer in modernen Kulturen. Da sind weibliche Verhaltensweisen gefragt. Und Männer können durchaus dazu gebracht werden, auch diese Sachen stärker zu betonen.
Und noch etwas ist Harald Euler wichtig. Die Erkenntnis, dass geschlechtsspezifische Interessen biologische Ursachen haben, dürfe nicht als Argument für Ungerechtigkeiten herhalten. Dass etwa pflegerische Arbeit, die häufig von Frauen erledigt wird, schlechter bezahlt wird als typische Männerberufe, das sei ein Skandal, sagt Harald Euler. Ein Punkt, den auch die Aktivistin Stevie Schmiedel anspricht.
Wir sprechen gerade intensiv viel über den Gender Pay Gap. Die MeToo-Debatte hat gezeigt, dass Frauen nach wie vor stark sexueller Belästigung unterliegen und nach wie vor nicht so gleichberechtigt sind wie Männer. Wir brauchen also dringend eine neue Generation, die mit mehr Wumms erzogen wird, die sich mehr Raum nehmen darf.
Der Psychologieprofessor Harald Euler rät allerdings dazu, den Einfluss von Spielsachen nicht zu überschätzen. Für Eltern sei das übrigens eine gute Nachricht. Sie könnten sich entspannen. Bei der Auswahl des richtigen Spielzeugs komme es vor allem darauf an, dass die Kinder Spaß daran hätten.
Der Zweck der Kindheit ist nicht nur, sich vorzubereiten für das spätere Leben und dann Dinge in die Kinder reinzupauken, die sie nachher erfolgreich sein lassen, sondern für Eltern sollte es auch wichtig sein, ihren Kindern einfach eine schöne Kindheit zu machen. Denn was später passiert, wird sowieso sehr viel stärker durch Gene beeinflusst, als wir gedacht haben. Und vor allen Dingen, je älter man wird, desto stärker wird der Einfluss der Gene, nicht umgekehrt.
Das war der Hintergrund. Von Püppchen, Piraten und Affenkindern prägt Spielzeug die Geschlechter? Eine Sendung von Monika Dittrich, Redaktion Norbert Weber. Eine Deutschlandfunkproduktion aus dem Jahr 2018.